Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in Bern. Und nachher treten wir ja dann auch noch an den Tisch des Herrn, um zusammen auch dieses Abendmahl oder Herrenmahl auch zu begehen. Und bevor ich aber jetzt auch hier ins Wort einsteige, will ich auch noch ganz kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen an diesem Gnadentag hierher geführt hast. Und dass wir jetzt diese Gemeinschaft haben dürfen, miteinander und im Aufblick auf dich. Und so bitten wir dich, Herr, schenk Freude, sowohl zum Reden als auch zum Hören. Und nimm du alles Störende hinweg, dass wir uns konzentrieren auf die Gemeinschaft mit dir. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ja, für diejenigen, die vor 2 Wochen da waren und auch für diejenigen, die vor 2 Wochen nicht da waren, wir machen jedenfalls heute weiter mit dem 1000-jährigen Reich. Denn vor 2 Wochen hatten wir mit dem ersten Teil begonnen. Es sind auch nur 2 Teile, also heute kommt es zum Abschluss. Und da hatten wir im ersten Teil, also vor 2 Wochen, diesen Teil beendet mit der Aussage, dass es bei diesem 1000-jährigen Reich, ja auch Millennium genannt, ja in erster Linie wieder um Israel geht, ne? Wo Gott den Heilsfaden mit Israel quasi wieder aufgreift und all die Verheißungen auch in Bezug auf das ewige Königreich, in Bezug auf sein Volk Israel, ja dann im 1000-jährigen Reich vollends zur Erfüllung kommt. Und so heißt es zum Beispiel beim Propheten Micha, ich werde euch heute auch wieder mit einigen Bibelversen konfrontieren, und da heißt es beim Propheten Micha, in Kapitel 4, Vers 7, und ich will aus dem Hinkenden, und damit ist Israel gemeint, einen Überrest machen. Und aus dem, was weit entfernt war, und das kann man sowohl räumlich als auch geistlich deuten, räumlich dahingehend, als Micha prophezeit hat, da stand die babylonische Gefangenschaft noch bevor, ja, und danach die weltweite Zerstreuung der Juden, also was weit entfernt war, auch räumlich betrachtet, aber natürlich auch geistlich, ne? Weit entfernt war von dem Gott eurer Väter. Aus dem will ich wieder ein starkes Volk machen. Und der Herr wird über sie als König herrschen. Ja, wann denn? Im 1000-jährigen Reich. Ne? Und der Herr wird über sie als König herrschen, auf dem Berg Zion, von nun an bis in Ewigkeit. So, und das heißt, bei seiner triumphalen Rückkehr hier auf Erden wird der Herr Jesus in Jerusalem erscheinen, wo er diesmal von seinem frisch bekehrten Volk, diesem sogenannten Überrest, welches sich während dieser Trübsalzeit bekehren wird und dann ins 1000-jährige Reich wird hineingeführt werden, von diesem sogenannten Überrest Israels wird der wiederkommende Herr königlich empfangen werden. Und das bekehrte Israel wird dabei dann im 1000-jährigen Reich auch der Ausgangsort der Gotteserkenntnis sein und somit dann auch endlich seiner Berufung gerecht werden, ein Licht für alle Nationen zu sein. Das kommt da vollends zur Geltung, ne? Und so heißt es beim Propheten Jesaja in Kapitel 2, Vers 3, Jesaja, Kapitel 2, Vers 3, und viele Völker werden hingehen, also im 1000-jährigen Reich, und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also die Missionsstation, ne, von der aus die Menschen mit dem wahren Evangelium erreicht werden, ist dann nicht mehr die Zionshalle in Dübendorf, ne, sondern das Zion in Jerusalem. Und große Scharen von Menschen werden alljährlich nach Jerusalem kommen, um dort von Gott zu hören. Und die Nationen, unter denen die Juden bis anhin zu leiden hatten, die werden sich für das an Israel zugefügte Unrecht entschuldigen und am Aus- und Aufbau Jerusalems beteiligen. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Jesaja in Kapitel 60, Jesaja Kapitel 60 in Vers 10, Jesaja 60, Vers 10, und Fremdlinge, also die Heiden, die Nationenvölker, und Fremdlinge werden deine Mauern bauen, hier geht es um Jerusalem, ja, und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Und dann heißt es noch in Vers 14, auch hier aus Jesaja Kapitel 60 in Vers 14, und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen. Ja? All die Nachfahren von den Völkern, die Israel bis einschließlich in diese Trübsalzeit hinein diffamiert und unterdrückt und beschimpft und bekämpft haben, deren Nachfolger, deren Nachkommen kommen tief gebückt. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und die Stadt des Herrn nennen, Zion des heiligen Israels. Gott wird also in und an Israel vor den Augen der ganzen Welt verherrlichen. Und so heißt es in Jeremia Kapitel 33, Vers 9, Jeremia Kapitel 33, Vers 9, und Jerusalem soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Hesekiel Kapitel 36, Vers 23. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 23, und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Ja, und beim Propheten Zephania steht schließlich noch geschrieben, Zephania Kapitel 3, die Verse 19 und 20, Zephania Kapitel 3, Vers 19, Vers 20, ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. Ich werde euch herbeiholen und sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Ja, was ist das für eine Verheißung, ja? Und welch ein grandioses Finale für den Überrest Israels. Und erscheint Israel auch gegenwärtig vielen Völkern als Fluch, als Laststein und als ein Dorn im Fleisch, den man am liebsten loswerden möchte, so wird Israel im tausendjährigen Reich ein Segen für alle Völker auf Erden sein. Ganz nach Sacharja Kapitel 8, Vers 13, Sacharja Kapitel 8, Vers 13, und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid. Und das wird bis in der großen Trübsal ja der Fall sein. Ja? Wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Vom Fluch zum Segen. Ja, und in Jeremia Kapitel 31, Vers 7, in Jeremia Kapitel 31, Vers 7, wird Israel sogar das Haupt aller Völker genannt, was gegenwärtig in der UN-Vollversammlung gar nicht gut ankommen würde. Ne? Israel, das Haupt aller Völker. Ja, ganz Israel wird im tausendjährigen Reich zu einem gesunden Land werden, geistlich wie auch irdisch. Die unfruchtbare Wüste, ne, um das Tote Meer herum wird wieder fruchtbar werden und das Tote Meer selbst wieder lebendig, so wie es in Hesekiel in Kapitel 47 geschildert wird. Ja, es wird tatsächlich eine heile Welt sein unter der irdisch-himmlischen Regierung des Herrn Jesus und den Seinen. Und das nicht nur in Israel und dem Nahen Osten, sondern weltweit. Denn so steht es geschrieben beim Propheten Sacharja in Kapitel 14, Vers 9. Sacharja, Kapitel 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein, ja über Israel sowieso, aber, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr, und hier geht es um Jahwe, ne, wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Mit anderen Worten, während dem tausendjährigen Reich gibt es gar keine Religion mehr, auch keine falschen Propheten. Der einzig wahre Schöpfergott wird einzig sein, ohne Konkurrenz, ohne Alternative, einzig und allein. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der ganzen Welt. Ja, unter der irdischen Führung des Herrn Jesus wird sich zeigen, wie gut es auf der Erde sein kann oder wie gut es auf der Erde sein könnte, wenn man denn Gott die Regentschaft überlässt und seinen Anweisungen folgt. Denn auch wenn es uns vielleicht manchmal schwerfällt, uns Christen vielleicht weniger, aber den Menschen um uns herum, nicht die Demokratie wird den ersehnten Frieden herbeiführen, sondern die Theokratie. Unter der Führung des einzig wahren und allein existierenden Schöpfergottes, über den einzig und allein hier die Bibel, die Heilige Schrift, Zeugnis gibt. Und Israel wird im tausendjährigen Reich auch seine größte Ausdehnung erreichen, ne? Noch über die jetzigen Grenzen hinweg. Und niemand wird sich darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, man wird sich sogar über die Ausbreitung Israels freuen. Was der Beweis dafür ist, dass es die UNO nicht mehr geben wird, ne? Israel wird nicht mehr als Besatzungsmacht verunglimpft werden, sondern man wird sich glücklich preisen über die Anwesenheit Israels. Und so heißt es beim Propheten Hesekiel in Kapitel 36, Vers 15. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15, das ist brandaktuell. Hesekiel 36, Vers 15, und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Nationen hören lassen und das Höhnen der Völker sollst du nicht mehr ertragen müssen. Ist doch gewaltig, oder? Einfach herrlich. Die Jerusalem-Frage ist ein für allemal geklärt und niemand wird mehr eine Zwei-Staaten-Lösung fordern. Die Aufmerksamkeit aller Völker wird auf Israel und auf Jerusalem gerichtet sein, aber diesmal nicht in böser Absicht, sondern weil Gottes Gerechtigkeit und der Friede des Herrn Jesus von dort ausgehen werden. Und während dem alljährlichen Laubhüttenfest werden die Nationen Israel ihre Aufwartung machen und in Hesekiel, da wird ab Kapitel 40 die Rückkehr der sogenannten Schechina, das ist die Anwesenheit Gottes im Tempel beschrieben, was voraussetzt, dass es im Millennium wohl auch wieder einen Tempel geben wird. Die Bundeslade jedoch wird verschollen bleiben. Warum? Da Jesus selbst in Jerusalem anwesend sein wird. Denn so heißt es in Jeremia Kapitel 3, Vers 16. Jeremia Kapitel 3, Vers 16. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird keinen mehr in den Sinn kommen und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen und sie wird nicht wiederhergestellt werden. Also der Jäger des verlorenen Schatzes, ne, kann seine Suche getrost einstellen. da die Bundeslade in dem Sinne gar kein Schatz mehr ist, sondern nur noch ein Relikt, welches vom eigentlichen Schatz, dem Sohn Gottes, überragt wird. Und ich will es mal so vergleichen. Ja, das ist ungefähr so, als wenn ein Mädchen lange, lange Jahre, ne, so ihre Lieblingspuppe geradezu vergöttert und anhimmelt, aber spätestens dann, wenn sie ihr eigenes Kind in den Armen trägt, keine Sehnsucht mehr nach ihrer Puppe haben wird. Jetzt trägt sie einen lebendigen Schatz in ihren Armen, ne, der jede, auch noch so schöne und wertvolle Puppe, weit, weit, weit in den Schatten stellt. Gehen wir einen Schritt weiter und beleuchten wir, was sich im tausendjährigen Reich so abspielen wird. Nun, die Auswirkungen des Sündenfalls und auch die der Sintflut werden im tausendjährigen Reich ja praktisch ausgesetzt. Und es kommt jetzt auch wieder zu einem vorsintflutlichen Alter, denn so heißt es in Jesaja Kapitel 65 in Vers 20. Jesaja Kapitel 65 Vers 20. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Also wir sehen, der Tod existiert zwar noch. Warum? Weil die Ewigkeit ist ja noch nicht angebrochen. Ne? Noch befinden wir uns hier auf der alten, von der Sünde infizierten Erde. Aber der Tod wird eher eine Ausnahme als die Regel sein. Säuglingssterblichkeiten und Fehlgeburten wird es keine mehr geben. Und der Mensch, der wird wieder so alt werden wie vor bzw. unmittelbar nach der Sintflut. Im Normalfall werden die Menschen sogar das gesamte tausendjährige Reich durchleben. Vermutlich wird es demzufolge auch gar keine Krankheiten mehr geben, wobei man sich da natürlich fragen darf, woran die Menschen dann sterben werden. Und die Antwort lautet nicht an Impfschäden, ne, und Tobsuchtsanfällen, sondern an dem Willen Gottes. Ähnlich wie einst bei Ananias und Sapphira, über die ja die Apostelgeschichte in Kapitel 5 berichtet. Die beiden sind kerngesund gestorben. Und warum und woran? Weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. So, und das heißt jetzt nicht, dass jeder Sünder sogleich sterben wird, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise versündigt hat, aber es wird Fälle geben, wo das höchstwahrscheinlich der Fall sein kann. Und so heißt es in der eben gelesenen Stelle aus Jesaja Kapitel 65 Vers 20, wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Also, Sünde und Abkehr von Gott ist also auch im Millennium noch möglich und auch die Todesursache Nummer 1. Und das betrifft natürlich jetzt nur diejenigen, oder besser gesagt, nein, das betrifft natürlich jetzt nicht diejenigen, die ja bereits mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet sind, ne? Die ja schon mal gestorben sind, wir als Gemeinde, ja. Das war im ersten Teil, als wir gefragt haben, wer kommt denn überhaupt ins tausendjährige Reich, ja. Und diejenigen, die ja bereits beim Herrn Jesus sind, mit dem Auferstehungs- und Herrlichkeitsleib überkleidet sind, die können natürlich im tausendjährigen Reich dann nicht nochmal sterben. Das heißt, das betrifft natürlich nur diejenigen, die eben lebend ins Millennium geführt wurden und während diesen 1000 Jahren hier auf Erden auch geboren werden. Ne? Es werden ja da auch noch wieder Kinder gezeugt. So, und während der Zeit des Millenniums werden auch nicht wenige Menschen geboren werden, weil zum einen die Menschen ja auch wieder sehr alt werden, ja, und zum anderen, da bin ich auch davon überzeugt, wird es keine Abtreibungen geben. Und folglich wird es auf jeden Fall aber auch noch Ungläubige geben, da sich ja ein jeder Mensch für oder gegen Christus entscheiden muss. Ne? auch im tausendjährigen Reich. Nochmals, noch befinden wir uns ja auf dieser von der Sünde infizierten alten Erde. Und auch die sogenannte Erbsünde, die ist ja noch präsent, so dass auch im Millennium die Menschen in Sünde geboren werden und sich ganz bewusst für Jesus entscheiden müssen. Denn nur sein vergossenes Blut von Golgatha wäscht den Schmutz der Erbsünde rein. So, und einige von diesen Unerlösten werden sich dann am Ende des Millenniums vom Teufel, der nochmal losgelassen wird, auch verführen lassen. So wie es in Offenbarung Kapitel 20 in den Versen 7 und 8 geschrieben steht. Wir hatten vor 2 Wochen gesagt, Offenbarung Kapitel 20, das ist eigentlich die Basis, ne, für die Lehre des tausendjährigen Reiches. 6-mal werden dort diese tausend Jahre erwähnt. Und dann heißt es hier in Offenbarung Kapitel 20 in Vers 7, Vers 8, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen. Interessanterweise, hier ist nicht von Israel die Rede. Wer wird verführt? Die Heidenvölker. Um die Heidenvölker zu verführen, die an den 4 Enden der Erde leben. Also wir sehen, selbst in diesem Friedensreich, in welchem es den Menschen ja an nichts, aber auch wirklich an gar nichts fehlen wird, werden sich in unverständlicher Art und Weise dennoch Menschen von Gott abwenden und sich von Satan verführen lassen. Im Übrigen ein Indiz dafür, dass der Wohlstand, ne, keineswegs ein Garant für Dankbarkeit, Zufriedenheit und Gottvertrauen ist. Der Glaube an Jesus Christus ist immer eine Herzensangelegenheit und nicht eine Frage des körperlichen oder materiellen Wohlergehens. Es sind nämlich nicht die äußeren Umstände, die sich ändern müssen, sondern das Innere des Menschen muss sich ändern. Und hier in Offenbarung Kapitel 20, Vers 8, ich hatte es gesagt, ist ja nur von den Nationen die Rede, ne? Nur von den Heidenvölkern die Rede, die verführt werden. Das vermuten lässt, dass niemand von diesem Überrest Israels, der aus Gottes Gnade ins tausendjährige Reich wird einziehen dürfen, vom Glauben abfallen wird. Interessant ist zudem, dass es im Millennium auch noch Eigentum geben wird. Ne? Ihr müsst also nicht in Panik geraten, Koffer packen, was kann ich mitnehmen ins Millennium? Nein, vor 2 Wochen haben wir gesagt, wir werden ohnehin nichts vermissen. Ne? Lasst alles zurück, nichts werden wir vermissen. Und im tausendjährigen Reich wird es dennoch auch Eigentum geben. Aber keinen Sozialneid und auch keine Ausbeutung. Denn so heißt es in Jesaja Kapitel 65, Vers 21. Jesaja 65, Vers 21, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Ihr baut also dann nicht nur für die anderen, ne? Für die Superreichen. Ne? Nee, ihr baut für euch selbst. Ihr dürft darin wohnen, ne? Und Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Und in Micha, Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, Micha, Kapitel 4, Vers 4, jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken. Nicht mal das Finanzamt. Ja. Herrlich. Es wird auch noch Staaten. Und es wird auch noch Regierungen geben. Und nicht nur die Menschen erfahren Heilung, Frieden und Gerechtigkeit, sondern die ganze Schöpfung. So wie es ja im Römerbrief geschrieben steht. Ich will es uns lesen in Kapitel 8, ne? Mal die Verse 19 bis 22. Römer Kapitel 8, die Verse 19 bis 22. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung sehnt sich ja nach einer Erlösung. Und diese wird im Millennium, im tausendjährigen Reich, zur Wirklichkeit werden. So heißt es zum Beispiel auch in Jesaja Kapitel 35, Vers 1. Jesaja Kapitel 35, Vers 1. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Und im Lieblingsvers eines jeden Gärtners in Jesaja Kapitel 55 Vers 13 lautet es noch wie folgt. Jesaja Kapitel 55 Vers 13. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Unkraut jeden wird uns im tausendjährigen Reich erspart bleiben. Und auch die Tiere, die ganze Schöpfung, wir haben es ja gehört, die Pflanzen und auch die Tiere werden von der Knechtschaft des Verderbens befreit werden. Jesaja Kapitel 11 sind ja ganz bekannte Verse, ne? Lesen wir mal Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen. Und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Ha, hört sich an wie ein Märchen, ne? Ist aber Realität. Oder es wird zur Realität. Die Tiere werden nicht mehr aggressiv sein und keine anderen Tiere töten. Das Lamm, das wird ganz unaufgeregt neben dem Löwen liegen. Und der Geier wird sich über diese entgangene Speise noch nicht einmal ärgern. Ihr Kind wird mit einer Vogelspinne spielen und sie werden sich an diesem Anblick sogar erfreuen. Und das, was für die Tiere gilt, das hat für die Menschen erst recht seine Gültigkeit. Kein Mensch wird sich mehr über den anderen erheben. Das Hauptmerkmal des tausendjährigen Reiches wird der Friede sein. Deswegen sprechen wir ja auch vom tausendjährigen Friedensreich. Selbst im Nahen Osten wird endlich Frieden sein. Und der Friedefürst, der das alles bewirkt, ist nicht irgendein Weltenherrscher, irgendeine Organisation, nicht irgendein religiöses Oberhaupt und schon gar nicht ein Friedensaktivist, sondern niemand anderes als der Jesus Christ. Und diese Prophezeiung, diese Prophezeiung offenbart im Übrigen ja auch die große Verführung, die im Gange ist, wenn die Menschen meinen, Frieden schaffen zu können. Ohne Gott. Welch ein Irrtum und welch eine teuflische Verführung. So heißt es auch in Jeremia, Kapitel 6, Vers 14. Sie sagen Friede, Friede und da ist doch kein Friede. Und in Jeremia, Kapitel 8, Vers 15 lautet es, man hofft auf Frieden und da ist nichts Gutes. Das ist eben das Ergebnis, ne? Von Frieden schaffen ohne Gott. Und das Ergebnis, wenn man auch gar nicht mehr nach Gott fragt. Und so kommen wir zurück auf den Frieden im Millennium zu sprechen, wenn Gott in und durch seinen Sohn Jesus Christus die Friedensherrschaft übernehmen wird. Und nebst dem Frieden wird die Gerechtigkeit das markante Zeichen des tausendjährigen Reiches sein. Ja, es wird weltweit gerecht zugehen. Gerecht zugehen. Und niemand wird mehr einen Grund haben zu streiken, zu demonstrieren oder was auch immer. Ja? Flüchtlingsströme sind passé. Da es in jedem Land friedlich sein wird und niemand mehr an Hunger, Durst, Vertreibung und Verfolgung zu leiden hat. Und allein das Verhältnis von 7 Jahren antichristlicher Regierungszeit zu 1000 Jahren Friedensherrschaft in und durch Jesus Christus spricht doch Bände und offenbart auch die Größe, die Allmacht, die Gnade, die Souveränität und die herrliche Majestät des einzigartigen und unvergleichlichen Schöpfergottes. Und das, liebe Geschwister, sollte uns doch zugleich zuversichtlich und getrost in die Zukunft blicken lassen. Oftmals sieht man ja immer nur das Beängstigende, ne? Wenn wir an die Apokalypse und der Endzeit denken. Wir denken an Naturkatastrophen und an einen Überwachungsstaat, an zunehmender Ungerechtigkeit, an Verfolgung und an dem Glaubensabfall. Aber wir sollten darüber hinaus auf das schauen, was dies alles überdauert und weit mehr ins Gewicht fallen wird. Nämlich die Regentschaft des Herrn Jesus, der allem Bösen und aller Ungerechtigkeit hier auf Erden ein Ende setzen wird. Eine 1000 Jahre andauernde Friedensherrschaft, ohne Abtreibungen und ohne Gotteslästerungen, ohne Kriege und ohne Hunger, ohne Organhandel und ohne Ausgrenzung, ohne Faschisten und ohne Antifaschisten, ohne Klimapanik und ohne Denunzianten, ohne Angst und ohne Stress. Ohne Prostitution und ohne Rassismus, ohne Heuchler und ohne Kinderschänder. Einfach eine Zeit, eine herrliche Zeit, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Zumal es nach diesen 1000 Jahren ja auch noch weitergehen wird, dann jedoch auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Ja, die letzte Generation auf Erden, die wird sich nicht festkleben und Bilder beschmieren, sondern sich einer 1000-jährigen Friedensherrschaft erfreuen dürfen. Christen sollten demzufolge nicht angstvoll auf endzeitliche Schreckensszenarien starren, sondern sich auf das Kommen des Herrn Jesus freuen und seine Regentschaft im 1000-jährigen Reich im Blick haben. Freude. Freude, liebe Geschwister, soll unser Leben bestimmen und nicht die Furcht, Angst und Panik. Ganz nach Psalm Kapitel 33, Vers 21, Psalm 33, Vers 21, denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Vertrauen wir seinem heiligen Namen? Auch wenn es um uns herum stürmt und schneit und sich das antichristliche Reich mehr und mehr abzeichnet? Freude und nicht Furcht. Zumal wir dem Regierungsstab des Herrn Jesus angehören werden und bereits im Hier und Jetzt das große, große, große Vorrecht besitzen, wissen zu dürfen, dass sich Gottes Wort zu 100% erfüllen wird. Und so schließe ich mit Offenbarung Kapitel 22 und den Versen 6 und 7. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 und 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt.